Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht. Mit dem Schatten seiner Hand hat er mich bedeckt. Er hat mich zum spitzen Pfeil gemacht und mich in seinem Köcher verwahrt. Und er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, Israel, durch den ich mich verherrlichen will. Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Und nun spricht der Herr, der mich von Mutterleib an zu seinem Knecht bereitet hat, dass ich Jakob zu ihm zurückbringen soll und Israel zu ihm gesammelt werde. Und ich bin vor dem Herrn wert geachtet, und mein Gott ist meine Stärke. Er spricht: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Völker gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Welt ist voller Propheten, Menschheitsbeglücker und Moralapostel. Die wissen immer genau, was man zu tun und zu lassen hat. Und die Botschaft dieser Propheten heißt immer: Hör auf mich, dann geht es gut. Und würde doch nur die Menschheit auf mich hören, prähe ich hier für alle ein goldenes Zeitalter an. Aber da die Menschheit mir nicht folgt, endet bald alles in einer Katastrophe. Propheten sind überzeugt von der Richtigkeit ihrer Weltsicht und künden das meistens auch so mit einem überschwappenden Selbstbewusstsein. Und ihre Gegner, die brandmarken sie, und am Geldbeutel ihrer Anhänger bedienen sie sich. Und doch brauchen wir nötig Menschen, die mit Mut die Wahrheit sagen und mit Selbstbewusstsein vorangehen. Die Frage ist: Wem darf man vertrauen? Was sind denn nun wahre und was sind falsche Propheten? Mit diesen Gedanken führt uns unser Predigtwort in eine alte Kultur und zugleich in einen aktuellen Konflikt. Mitten in Babylon spielt sich ein geheimnisvolles Ringen ab. Zwei Religionen treten gegeneinander an, David und Goliath. Ein besiegtes kleines Völkchen, versklavt, gegen eine Weltmacht in Prunk, Macht und Glanz. Das sind die beiden, die sich gegenüberstehen. Und in diese Szene tritt nun dieser seltsame Prophet. Deshalb seltsam, weil er nicht nur seine helle, starke, sondern auch seine dunkle Seite zeigt. Wir haben ja gehört, zuerst ist da ein großer Anspruch. Er redet zu allen Völkern. Und seine Botschaft gilt allen Menschen. Und er weiß sich von Gott auserwählt, schon vor seiner Geburt. Und er hat die Gabe des Wortes wie ein scharfes Schwert. Und er weiß sich als Knecht Gottes gesendet und unter Gottes Schutz. Also so klingt es. Wir würden sagen, das ist sein Selbstverständnis. Hört mir zu, ihr Inseln und ihr Völker in der Ferne, merkt auf. Der Herr hat mich berufen von Mutterleibe an. Er hat meines Namens gedacht, als ich noch im Schoß der Mutter war. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, mit dem Schatten seiner Hand mich bedeckt. Er sprach zu mir: Du bist mein Knecht, durch den ich mich verherrlichen will. Diese Worte strahlen ein wirklich starkes Sendungsbewusstsein aus. Und doch ist man im nächsten Satz ernüchtert. Er lässt uns einen Blick in sein Herz werfen. Und das ist nun ganz anders als die selbsternannten modernen Propheten. Wir sehen plötzlich vor uns einen zögerlichen Mann. Er sagt: Ich habe Angst zu versagen. Und wir hören, dass er sagt: Es ist wahrscheinlich sinnlos, was ich mache. Also Wir sehen plötzlich an ihm Selbstzweifel und Vergeblichkeitserfahrungen beugen ihn wie einen Baum im Sturm. Und er ist auch einer, der sich ein Gewissen macht. Und er ist sozusagen der Resignation ganz gefährlich nahe, wenn er ruft: Ich aber dachte, ich arbeite vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Ahnen wir etwas davon, wie er ist nah am Aufgeben. Er zweifelt. Und man muss sagen, konsequenterweise zweifelt er. Jahrelanges Arbeiten, aber keine Früchte seiner Arbeit. Da ist es ja, na klar zweifelt man. Er muss ja zweifeln, vor allen Dingen, weil sein Auftrag riesig ist. Aber im Blick auf sich sieht er, meine Kraft ist doch nur klein, winzig. Also ein verzweifelter Mann. Und wir sagen, na, das ist auch ein schöner Prophet. Und so sitzt er mit seinen Volksgenossen an den Wassern von Babylon, mitten unter den tausenden Verschleppten. Die Situation, seit Jahrzehnten lebt man im heidnischen Exil. Und vor Augen alle Zeit die Macht der fremden Religion, die predigt nämlich Geld, die Sterne und das Schicksal bestimmen das Leben. Das ist die Astralreligion der Babylonier. Und der Prophet, unser Glaube, denkt er, der hängt sich doch nicht an tote Dinge wie Geld oder Sterne, sondern an den lebendigen Gott. Aber wo ist der lebendige Gott? Sein Zweifel ist derart, dass er sagt, hat jetzt das tote Geld und Sterne und die, das, hat das tote den Sieg errungen über das Lebendige? Hat denn wirklich Macht und Geld immer das letzte Wort? Oder vielleicht soll man sich anpassen? Oder doch der Überlieferung treu bleiben, auch wenn man dabei unter die Räder kommt? Also, der Druck der Versuchung ist fast übermächtig, sich einfach einzufügen, anzupassen. Und wenn man im Propheten Jesaja liest, das ist fast manchmal wie ein Tagebuch, da hört man seine Gedanken, wie er denkt, in seine Heimaterde, die er gepflügt hat, das gelobte Land, das sie liebten, der Tempel, wo wir beteten, unsere Glaubensheimat, alles verloren, alles weg, alles, alles. Und wie geht's denn nun weiter? Was sollen wir denn glauben? Welcher Boden hält denn? Worauf ist noch Verlass? Und er predigt zu den Menschen seines Volkes und seine Predigthörer hatten dieselben Fragen. In ihren Herzen war Zorn. Man ist zornig, wenn man alles verloren hat. Und Scham war da. Auch Scham ist ein starkes Gefühl, dass man sich schämt und sagt, was haben wir nur für ein Leben geführt? Trauer und Resignation. Zu solchen Leuten predigt er. Und er predigt hinein in einen Glaubenskonflikt, der da hieß, unser Gott, der Gott Israels, konnte offensichtlich, ganz offensichtlich, den Sieg Babylons nicht verhindern. Ist jetzt unser Gott besiegt? Und da suchen sie einen Hoffnungshorizont. Und ich stelle mir so vor, da sitzt der gedankenvoll am Ufer und macht eines nicht. Er sucht keine religiösen Kompromisse mit den fremden, übermächtig erscheinenden Gottheiten. Er will keinen runden Tisch. Und er tut noch etwas. Und das ist spannend. Mitten in seinen Tiefen stellt er eine alte Tradition in Frage. Und zwar, ich habe sie mal so genannt, die Tradition des kleinen Gottes. Die Israeliten seiner Zeit und alle Völker damals, auch die Israeliten, glaubten an einen regionalen Gott. Also, dass ihr Gott, der Gott Israel, ihr Volksgott ist und dass er für sein Volk sorgt und dass er auch ein begrenztes Gebiet nur hat, nämlich das Land Israel, und dass er sozusagen auch als Regionalgott verehrt werden will. Und da gibt es eben auch noch viele andere Götter, die Götter der Ägypter und der Babylonier und der Assyrier. Ja, und alle Gottheiten, so war der Glaube, haben auch ein abgestecktes Gebiet. Und hier in Babylon hat eben ihr Gott so gut wie keine Macht. Das ist nicht sein Gebiet. Und der vollständige Sieg der Babylonier, der ließ im Grunde genommen für die Israeliten zuerst mal nur einen Schluss zu. Die Götter Babels sind stärker. Und da knickt ihr Glaube ein. Und mit dieser alten Tradition und mit diesen vielen Gebietsgottheiten macht der Prophet Schluss. Wir könnten das auch anders sagen, dass ihm Gottes Geist einen neuen Horizont zeigt. Und da beginnt er, der Vertreter einer besiegten religiösen Minderheit, zu missionieren. Da erzählt er seinen Leuten von dem Gott, der alles gemacht hat, dem alle anderen unterstehen. Und da hat der Jesaja zuerst eine politische Botschaft. Also das Evangelium hat auch immer eine politische Komponente. Und da stelle ich mir mal so vor. Wahrscheinlich haben der König und sein Hofstaat wie über einen guten Witz gelacht und sich die Schenkel geklopft, als der Geheimdienst ihm berichtet, ein Mann unter den jüdischen Sklaven setzt den Leuten einen Floh ins Ohr. Er behauptet, bald könnten sie in ihre Heimat zurück, dafür würde ihr Gott sorgen. Ich stelle mir das jetzt mal so vor, der König wird aus seinen Fensterkaskaden und Arkaden da rausgeschaut haben, unten in den Hof, in sein Land. Und da sieht er unten seine schwer bewaffnete Leibgarde. Und vor seinen inneren Auge ziehen die Abteilungen seines riesigen eisernen Heeres vorbei. Er sieht vor sich die Belagerungsmaschinen, die sein eigen sind, mit denen er jede Stadt sturmreif bomben kann. Und er sieht seine gepanzerte Kavallerie, die alles niederreitet. Er denkt an das geraubte Gold in den vollen Schatzkammern. Und er fragt sich, also wir könnten diese jüdischen Sklaven hier nicht festhalten. Und da lächelt er über diesen realpolitischen Unsinn. Geld und Armee bestimmen das Leben. Und er hat beides. Und er bestimmt, was geschieht. Die zweite Botschaft des Jesaja war religiöser Natur. Und da stelle ich mir auch vor, dass der Hofstaat zusammensitzt und dann wird es berichtet und ein brüllendes Gelächter erfüllt den Königssaal, als verlesen wird. Ferner behauptet dieser Mann, unsere siegreichen Götter, die Sterne, die sind nur Lampen am Himmel. Und es gäbe nur einen Gott und dieser eine Gott hat Himmel und Erde und die Sterne geschaffen und das ist der Gott Israels. Da stelle ich mir so vor, dass der König sagt, Respekt! Und dann haben sozusagen die Lampen über den Lampenmacher gesiegt, die Geschöpfe über den Schöpfer und dann mehr Wein und alles johlt. Und dann die letzte, dritte Botschaft. Durch das Gewölbe der Burg tönt die Stimme des Vorlesers. So spricht Gott zu mir, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Wie gesagt, die erste Botschaft klingt wie eine politische Anmaßung. Israel darf heimkehren. Niemand kann das verhindern. Die zweite Botschaft klingt wie eine religiöse Anmaßung. Der Gott Israel ist der einzige Gott, es gibt keine anderen. Und die dritte Botschaft klingt wie eine missionarische Anmaßung. Gott macht sein Volk, also die Sklaven, die da, Gott macht sein Volk zum Licht für alle Völker. Die haben das wahre Wissen über Gott. Licht für alle Menschen. Der Prophet, Vertreter einer kleinen, geknechteten Minderheit, hat allen Ernstes vor, der mächtigen Mehrheit den Weg zur religiösen Wahrheit zu zeigen. Und jetzt kann man ja mal anhalten mit den Gedanken und sagen, liegt jetzt hier religiöser Größenwahn vor? Wäre eine Möglichkeit. Oder werden wir hier Zeugen des geheimnisvollen göttlichen Wirkens in der Geschichte? Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Die Mächtigen damals, das ist ganz sicher, die Mächtigen damals haben das überhaupt nicht ernst genommen. Die waren sich ihrer Sache sicher. Sonst hätten die sogenannten Aufwiegler und die hätten kurzen Prozess mit denen gemacht. Aber das waren gute und intelligente Arbeiter und man entnimmt so den Texten, dass sie gesagt haben, mögen die doch glauben an, was sie wollen. Hauptsache, die arbeiten ordentlich. Was sollen wir jetzt davon halten? Mit diesem Propheten bricht so etwas auf, so wie Gras durch Beton bricht. Hier wird uns so etwas wie von einer religiösen Revolution, von einer Glaubensrevolution erzählt. Das Volk Israel entdeckt mitten in seiner Erniedrigung am tiefsten Punkt, dass es nur einen Gott gibt. Rein religionsgeschichtlich gesagt, ist das der Punkt, wo wir sagen, der Monotheismus ist geboren, an dieser Stelle. Das sind die ersten Texte, die uns überhaupt bekannt sind, dass es nur einen Gott gibt. Und das ist die Erkenntnis, das ist für uns heute vielleicht selbstverständlich, aber damals war das, es war gigantisch. Die Erkenntnis, Gott umgreift nicht nur das eigene Volksschicksal. Gott umgreift auch das Schicksal der Feinde Israels, ja, das Schicksal aller Menschen. Und durch diese Botschaft, diese Öffnung dieses großen Horizontes, mitten im Exil fängt diese kleine, verschwindend kleine Minderheit an, für diesen einzigen Gott zu missionieren und fängt so an, Licht für die Heiden zu werden. Und dabei treffen zwei Wahrheitsansprüche kompromisslos aufeinander. Ich hatte ja am Anfang gesagt, eine alte Geschichte, ein aktueller Konflikt. Und da merken wir, das spielt sich heute noch ab. Zwei Wahrheitsansprüche treffen kompromisslos aufeinander. Die Sternengottheiten der siegreichen Weltmacht mit Marduk an der Spitze und der universale Gott der kleinen jüdischen Sklavengemeinde. Und wie das Treffen ausging? 2500 Jahre später sehen wir, der universale Anspruch Israels hat sich durchgesetzt. Und das war für die damaligen realpolitischen Möglichkeiten, das war ein so gut wie undenkbares Ereignis, das war nicht vorstellbar. In unserem eigenen Streit kann uns dieses Beispiel einer Auseinandersetzung zweier Religionen helfen. Denn unser Globus ist ja ein Dorf geworden. Und wie stellen wir uns denn jetzt zu den anderen Religionen mit ihren Machtansprüchen? Was machen wir denn? Sollen wir auf diesen kleinen, verzagten Mann im babylonischen Exil schauen und auf ihn hören? Das muss man erstmal bedenken, denn wir hören und lesen diese alten Worte ja als Christen. Aber doch haben wir zwei Dinge mit Jesaja gemeinsam. Wir teilen mit ihm seinen Kleinmut und die Verzagtheit. Das ist das Erste, was wir mit ihm gemeinsam haben. Denn ehrlich gesagt, in den Gemeinden und der Kirchenleitung und höre ich jetzt nicht sehr viel von Optimismus. Das ist eher Verzagtheit da. Man schaut auf das Wenige und weniger Werdende und das andere ist alles übermächtig, die Zeitumstände und so weiter. Und da ist die Frage, ob wir uns als die, die zu Jesus gehören, von den Machtdemonstrationen des Geldes und von den schwindenden Mitgliederzahlen lähmen lassen. Wenn wir darauf schauen, sagen, ja. Und die andere Sache ist, dass wir mal schauen, welchen Raum hat unter uns und in uns der kraftvolle Glaube an die Möglichkeiten Gottes. Ich hatte das ja gesagt, dass Gott das dann doch so durchgeführt hat. Was ist mit unserem Glauben an die Möglichkeiten Gottes? Und dieser schöne Satz, den finde ich hier sehr passend, der da heißt, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern nur den Glauben an einen großen Gott. Also, mit dem Propheten, wir teilen mit ihm die Verzagtheit. Aber wir teilen mit ihm auch diesen weltumspannenden Anspruch auf die Ausbreitung und die Wahrheit des Evangeliums. Das teilen wir. Und unser Anspruch heißt, Jesus spricht, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, taufet sie alle. Das steht so nebeneinander. Universaler Missionsanspruch bei gleichzeitigem Kleinglauben und Verzagtheit. Und das verbindet uns mit dem alten Propheten. Und so, in dieser Art und Weise, gehen wir ins Treffen mit den Menschen und auch mit den Religionen unserer Welt. Und da geht mir das auch so. Manchmal ist mir das schon ein bisschen bange. Das sieht ja nicht immer nach Sieg aus und nach großen Zahlen. Aber genauso wie damals erinnern wir uns daran, wer uns geschickt hat. Der Prophet hat gesagt, der Herr hat mich gesandt. Und wir erinnern uns daran, der Herr hat uns geschickt. Und der Auftrag der Kirche ist bis heute derselbe geblieben. Und mit ihm gehen wir auch in die neue Woche. Er lautet, ich habe dich zum Licht der Völker gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.